Hallo, ja, 1, 2, 3, hallo, hier ist das Seminar auf Radio X, etwas ungewohnt für mich heute, denn eigentlich sollte die Intro-Musik kommen, die ist aber aus irgendeinem Grunde nicht da, nicht einprogrammiert, keine Ahnung, woran das liegt, deswegen hatten wir eben eine kurze Sendepause und ich steige einfach direkt in die Sendung ein. Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 14. März 2025, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend, sprechend, sprechend, denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ja, wir kommen jetzt im März zur dritten Sendung in diesem Jahr. Diesmal ging es ganz schnell, hatte ich den Eindruck, als wäre ich gerade eben erst im Radio gewesen, dabei sind das auch schon wieder 4 Wochen her vom Februar. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich gestern erst nach einer Woche Paris wieder hier nach Frankfurt zurückgekommen bin. Das kommt mir etwas, habe ich das Gefühl, ich muss mich so ein wenig wieder zurechtfinden, so als wäre so der Gang etwas unsicher, so kam mir das heute, als ich kurz zum Südbahnhof zum Einkaufen fuhr, da auf den Markt, als müsste ich irgendwie, hatte noch immer diese ganzen Phrasen wie merci beaucoup und c'est tout und sowas drauf, klar, man ist dann gewissermaßen da in Paris, bin ich in einer anderen Welt gewesen, wo ich mich natürlich auch sprachlich anpassen oder musste, weil ich eben auch sprachlich herausgefordert war. Na, wenn man die Sprache nicht so gut kann, ist man immer auch dabei, so in so einem gewissen angestrengten Hörmodus. Was hat jetzt jemand gesagt? Gilt es mir? Worum geht es vielleicht? Und so weiter. Ja, auf Paris will ich auch sicherlich gleich nochmal später zurückkommen. Vielleicht jetzt 2 oder 3 kleine Anmerkungen. Der März ist ja auch immer der Anlass des Jubiläums dieser Sendung zu denken. Das ist jetzt dieses Jahr vor 26 Jahren, dass ich damals im März 1999, meine Güte, das kommt einem schon weit weg vor, dass ich da die erste Sendung in dieser Art über den Äther gebracht habe, damals ganz ungeplant aus so einer Laune heraus, und daraus ist dann eben diese Sendung geworden, die es jetzt schon seit 26 Jahren gibt. Sie kommt also jetzt in ihr 27. oder sogar 28. Jahr. Momentan nicht gänzlich klar, wie es damit weitergeht. Das hängt auch ein bisschen damit mit Paris zusammen, aber darauf kommen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Des Weiteren haben wir jetzt den März, das war vor 5 Jahren an diesem, nein, das war der 13. März 2020, das glaube ich, so gefühlt für mich die Corona-Notlage sich manifestierte, wenngleich, glaube ich, dieser eigentliche Lockdown im März erst ein paar Tage später verkündet wurde, aber es war an dem Tag, ich glaube, da hatte mein Freund Oliver, den ich auch gerade eben erst in Paris getroffen hatte, hatte einen Auftritt am Musongturm und der wurde kurzfristig abgesagt. Also das ist ganz ungewöhnlich, sowas kommt ja fast nie vor. Und ich glaube, an dem gleichen, diesem Freitag, fanden ähnliche plötzlich, dass Dinge einfach nicht mehr stattfanden, die schon lange geplant waren. Und schon dann über das Wochenende, ich weiß noch, ich war dann unterwegs mit der Kamera, in Hamburg war das noch, und ich damals schon das Gefühl hatte, so, jetzt musst du vorsichtig sein, so darfst dich nirgendwo so mit anderen Menschen, und dann wurden ja schon kurzer Zeit später Spielplätze gesperrt. Ich erinnere noch, wie dann da so mit Absperrbändern, nicht? Das hatte irgendwie was ganz Seltsames, ne? Also ich erinnere auch noch so einen Spielplatz in Hamburg, der so seltsame, ja, so wie Pilze oder so runde Dinger, die aus dem Boden schossen, da, als wäre das Virus. Also so ohne Kinder wirkten die eher bedrohlich. Ne? Und man dachte, oh Gott, da ist jetzt dieses Virus. Ne? Also was sowieso so in den ersten Wochen, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber man hatte so das Gefühl, mir ging es so, wo ist jetzt dieses Ding? Ne? Also man kann es nicht greifen. Es ist so eine Gefahr, so eine so so nicht greifbare Gefahr, ne, wenn man irgendwie so, es hatte sowas von, ich glaube, ich habe es auch damals so von Radioaktivität, ne, die man ja auch nicht spürt, ne, also denn die, man hat nur allenfalls diese Messgeräte, Geigerzähler, aber oder halt irgendwie so Gas oder sowas, ne, das hatte sich so jeder, man wusste nur irgendwie, man muss sich von anderen Menschen fernhalten. Aber wie gesagt, also was jetzt genau, das hatte, ist ja eigentlich bis heute, also ich bin jetzt auch in Paris immer mit Maske in der U-Bahn gefahren, ne, und manchmal aber auch aus irgendwer, wenn es ein oder zwei Stationen waren, dass ich dann irgendwie dann dachte ich, ah, jetzt machst du das nicht. Und trotzdem hatte ich so dann den Gedanken, auch das könnte ja jetzt schon der Moment gewesen sein, dass du dich mit irgendwas angesteckt hast, ne? Also heute kam im Radio, dass der Bundespräsident, dieser Steinmeier, der mahnte, dass die Corona-Sache, dass das aufgearbeitet werden soll. Und ich hatte erst vor ein paar Tagen, war es noch in Paris, so einen Artikel gelesen, dass der Einfluss von Aerosolen, dass der gravierend unterschätzt wurde. Also der Umstand, dass man beim Sprechen, Sprechen und auch schon beim Atmen, so einer Wolke von feinsten Flüssigkeitspartikeln ausstößt und die mit den Krankheitserregern behaftet sein könnten. Und hätte man das konsequent unterbunden, also hätte man von Anfang an strikte FFP2-Masken angedroht oder die Verpflichtung, die zu tragen, dann hätte so und so viel, in dem Artikel sprach der, glaube ich, von 1,9 Millionen Tote. Es gab insgesamt bis heute 7 Millionen Corona-Tote, und hätte man von Anfang an, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Also es ist bitte diese Zahl jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber eine erhebliche Zahl von Todesopfern hätte vermieden werden können, hätte man konsequent auf FFP2-Masken, und das wäre ein relativ simples und trotz aller Maskendeals sehr kostengünstiges Verfahren gewesen, ne? Und da hat die Politik versagt, ne? Also mit manchen Dingen anders, ne? Also ja, man soll das ruhig aufarbeiten. Also zum Beispiel dachte ich heute, man sollte zum Beispiel diese Verbindung irgendwie zwischen Anthroposophie und Corona-Leugnung, das sollte man aufarbeiten, ne? Da ist, glaube ich, noch nicht genug getan, dass man diese Schwurbelszene da mal endlich belüftet, ne, dass man das und dann wahrscheinlich würde ich vorschlagen, dass man dann irgendwie auch, wenn es sollte es da irgendwelche Unterstützung geben, dass man jegliche staatliche Unterstützung für die Anthroposophie einstellen sollte. Ne? Es ist ja, glaube ich, auch kein, also zumindest eine zu überprüfende Korrelation, dass die meisten Anthroposophen gibt es irgendwie im Südwesten von Deutschland, also so da Ecke Baden-Württemberg, und die meisten Corona-Schwurbler sind auch da. Das sollte man mal aufarbeiten, ne? Ob da vielleicht ein kausaler Zusammenhang besteht. Ne? Also ja, jetzt sind wir auch vor 4 Wochen, da standen wir ja auch vor der Bundestagswahl, wenn ich jetzt hier noch eines von 2 weiteren Ereignissen erwähnen will, die sich in den letzten 4 Wochen, im Grunde ist ganz viel passiert in den letzten, zumindest nein, eher 3, wenn nicht gar 2 Wochen. Also wir hatten die vor 3 Wochen die Bundestagswahl, ja, die ein Ergebnis erbracht hat, das denke ich, man könnte fast sagen, es hat fast niemanden befriedigt. Naja, doch, irgendwie wahrscheinlich die Anhänger dieser Partei mit dem Namen, der mit A anfängt, denn die haben sich ja glatt verdoppelt, ne? Aber alle anderen, wenn man mal so von den, sag ich mal, demokratischen Parteien ausgeht, irgendwie für die ist alle nicht gut. Ne? Irgendwie das Einzig, was vielleicht sonst noch gut verlaufen ist oder aus meiner Sicht positiv, dass dieses Bündnis Sarah Wagenknecht nicht reingekommen ist. Hoffentlich, die sind ja auch gestern vom Bundesverfassungsgericht gescheitert, und hoffentlich scheitern sie auch noch, weil die wollen ja dann noch so eine Wahlprüfung anstrengen, hoffentlich scheitern sie auch da. Also das ist, finde ich, ein erfreuliches Ergebnis, dass die nicht reingekommen sind. Schade finde ich, dass die FDP nicht reingekommen ist. Nicht unbedingt, weil ich die so doll finde, sondern weil das vielleicht noch das demokratische Spektrum etwas erweitert hätte. Jetzt haben wir ja irgendwie so eine seltsame, und das drohte ja schon, ne, diese Konstellation, dass im Grunde Überraschung, dass die Linkspartei so dick abgeschnitten hat. Die standen ja auch quasi als Wackelkandidaten da. Ne? Aber jetzt hat man, und die CDU hat viel weniger bekommen als erwartet, was sicherlich daran lag, glaube ich, mit daran lag, dass sie da vor 6, 8 Wochen da so eine vollkommen unnötige Abstimmung mit der AfD in den Bundestag eingebracht hatten. Also das hat auch mich verschreckt. Also jedenfalls haben wir irgendwie, zwar hat die CDU die meisten Stimmen, aber eben sie ist auf die SPD, und jetzt im Falle der Grundgesetzänderung mit diesen Sondervermögen auch noch auf die Grünen angewiesen. Ich muss ja sagen, und es wird ja mit aller, mal sehen, aber momentan sieht es ja so danach aus, als würde es dann wieder ein schwarz-rotes, ne? Manche sagen ja schon wieder große Koalition, ne? Aber man sollte etwas moderater von einem schwarz-roten Bündnis sprechen, wobei sich natürlich die SPD wieder irgendwie so dick aufbläht. Ne? Dabei, also nach meiner Ansicht sollte die raus. Ne? Also die haben ja maßgeblich dazu beigetragen. Ne? Ich dachte auch neulich in Paris, jetzt springe ich wieder mal zu Trump, diese ganze Malaise, die wir gerade haben, also jetzt mit zum Beispiel Trump und die Ukraine, ne, hätte Deutschland nicht besonnen mit irgendwie, sondern entschlossen gehandelt und hätte die Ukraine irgendwie vehementer unterstützt und damit auch ganz Europa mitgezogen und vielleicht auch die USA, dann hätten wir jetzt diese Problematik, ne? Der Trump kann jetzt eben auch auf einer geschwächten Ukraine aufbauen, ne? seine maliziöse Politik, irgendwie, die dann wiederum Putin so begünstigt. Ne? Das hätten wir alles etwas weniger gehabt, wenn wir nicht diese SPD-geführte Bundesregierung gehabt hätten. Ne? Also Also nach meiner Ansicht, wie gesagt, die sollten einfach sich davon machen. Ne? Aber das davon ist natürlich nicht auszugehen. Ne? Also wenn man eben jetzt guckt, was ich sagen wollte, war, woran ich neulich auch in Paris dachte, man hätte Trump eigentlich direkt nach dem Sturm aufs Kapitol den Prozess machen müssen, mit allen Kräften. Also in dem Moment, wo der aus dem Amt war, am 20. Januar 21 hätte man den vor Gericht zehren müssen. Ne? Aber da war der Biden zu schwach und wahrscheinlich hatte man auch gedacht, jetzt hat sich's erledigt. Ne? Man hat vielleicht gar nicht mehr dran gedacht, dass der Trump wiederkommen könnte. Ne? Aber was wäre gewesen, man hätte den, es war doch ein Staatsstreich, ne? dieser Sturm aufs Kapitol und der Trump war mit maßgeblich dafür verantwortlich. Ne? Man hätte den damals gleich irgendwie fertig machen müssen. Ne? Dann wäre, was wäre einem da erspart geblieben? Ne? Nun ja, aber man ist eben, so ist es nicht gekommen und jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen, dass wir diesen Trump haben. Ne? Also es ist ja wirklich, der ist ja jetzt knapp zwei Monate im Amt und hat schon so viel Zerstörung angerichtet, dass man gar nicht mehr weiß, wie man das alles wieder glatt kriegen kann. Ne? Also da sind ja fast diese Handelskonflikte mit seinen Zöllen, das hat ja eher schon fast was kindisch an sich. Ne? Viel gefährlicher sind ja eben diese sowohl die Außenpolitik wie auch die Innenpolitik, ne? Was jetzt das Gesundheitswesen oder die Universitäten und so weiter. Ne? Also der Krieg gewissermaßen den Trump gegen sein eigenes Land führt. Ne? Das ist ja wirklich, das hat man ja irgendwie seit Reagan gewissermaßen und dagegen war Reagan ja ein Waisenkind, ne, gegen dem, was Trump jetzt anstellt. Ne? Man könnte sagen, irgendwie damals, wir waren alle nicht irgendwie, Reagan hatten, ne, aber der hatte immerhin noch einen außenpolitischen Kompass. Ne, der war irgendwie, die Sowjetunion ist ein Reich des Bösen. Das war klar für den, ne, während eben für Putin, für Trump irgendwie scheint ja irgendwann, weiß nicht, irgendwie, wie er diesen Putin irgendwie einschätzt, aber man hat den Eindruck, das ist irgendwie kein größeres Problem. Man muss sich nur irgendwie einigen, ne? Irgendwie, wenn der Putin ja sagt, was irgendwie, dann ist das alles klar oder so, ne? Also da fragt man sich immer, was hat er irgendwie in den letzten Jahren mitbekommen, ne? Alle Welt sagt irgendwie, guckt an, der Putin hat sich an nichts gehalten, nichts und rein gar nichts, was der versprochen gesagt hatte, war das Papier oder das sonst nicht wert, ne? Aber das scheint den Herrn Trump nicht weiter zu jucken, ne? Also das ist, ne? Also ich meine, klar, die Aktienkurse sind enorm gefallen seit Trump, ne? Alles, es gab ja so eine gewisse Rallye im Hinblick darauf und so eine Art von jetzt kommt Trump und so weiter, jetzt geht's aufwärts, ne? Und diese ganzen Kursgewinne sind alle eingebrochen. Ich habe irgendwo neulich so Zahlen gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wie viel Börsenwert seit Trump vernichtet wurde. Ne? Und angeblich heißt es ja, ne, wie heißt es so, Make America Great Again. Ne? Ja, jetzt ich gucke immer mal wieder so hier so mit einem Auge aus dem Fenster. Es ist ja heute auch recht kühl etwas und so leicht bedeckt. Diesig und ich sehe aber, wenn ich aus dem Fenster gucke, da ist diese Magnolie, die war letztes Jahr um die Zeit, war die schon kräftig am Blühen, das war ungewöhnlich und jetzt sehe ich aber, sie setzt so an. Ne? Das war ja auch jetzt in Paris, da war es ja letztes Wochenende, war es ja unglaublich warm. Ne? An dem Samstag letzte Woche, da hatten wir fast über 20 Grad, das war fast unnatürlich, aber ich habe nur wenig Blühendes gesehen. Die Natur war noch richtig tot. Ne? Das war seltsam, ne? Wenn man da so im Park oder die Bäume, die in den Alleen von Paris, die waren noch alle ganz winterlich. Ne? Und man hatte trotzdem irgendwie diesen Sonnenschein und diese Wärme. Und das war sowas, wo man dachte, was ist das? Und dann ist es so im Laufe der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wieder sind die Temperaturen runtergefallen. Mittwoch war es doch relativ, also fast empfindlich kühl in Paris. Also das, man hat das Gefühl, ja, das ist wieder so. Und als ich gestern mit dem Zug Richtung Frankfurt zurückfuhr, im Osten von Frankreich, da lag Schnee. Also das war kurios, denn das hatten wir die Woche, als ich hinfuhr, schon gar nicht. Ne? Also teils hat man so an den Hängen gesehen, da sah das relativ, da dachte man, es ist ja schon ganz gut was runtergekommen, ne? Ja, also wie gesagt, wir stehen politisch gesehen vor enormen Herausforderungen. Ne? Und ich glaube, man hat es ja auch jetzt so in den verschiedenen Gipfeln, Sondergipfel. Der Macron hat ja gleich, nachdem es diesen Eklat da im Weißen Haus gab, auch unglaubliche Aktionen, ne? Wie die da versucht hatten, den Zelensky fertig zu machen und wie der sich gewehrt hat, ne? Also was muss der für Nerven gehabt haben, ne? In so einer Situation, ne? Aber trotzdem, das ist eine Sache, aber wie gesagt, die ganze Problematik, ne? Wie das nun weitergeht, wie wir uns in Europa aufstellen, der Macron zeigt Initiative und dann ist eben die Frage, wie wird es kommen, ne? Also wenn jetzt irgendwann müssen wir jetzt endlich, irgendwann glaube ich, in zwei Wochen wird der neue Bundestag einberufen oder es kommt zusammen und dann muss ein Kanzler gewählt werden und das wird dann wahrscheinlich der Herr Merz und dann haben wir aber immer wie so eine Art von Bremsklotz, haben wir diese SPD. Ne? Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der Pistorius weiterhin Verteidigungsminister bliebe, wobei eben unklar ist, ne? Diese ganzen der Stegner und der Mützen und übrigens auch leider der Herr Zorn hier in Frankfurt, die sind alle in den Bundestag gekommen, leider muss ich sagen. Ne? Und die werden auch Scholz, Mützenich und Stegner sind immer noch da und werden versuchen, ihren russlandfreundlichen Kurs weiter zu bringen. Ne? Also da ist echt die Frage irgendwie, ob die CDU das schafft, die in Schach zu halten, ne? Denn wir brauchen, also ist sozusagen schon in den Prä-Trump sozusagen Umständen wäre es eine Herausforderung, aber jetzt ist es noch mal eine größere Herausforderung, ne? Nach wie man jetzt mit dieser Trump-Politik umgehen wird, ne? Und wie es dann wie Europa dann die Ukraine unterstützen kann und man weiß eben und dann gibt's halt die Frage irgendwie, was wird mit China sein? Die sind ja auch Profiteur, ne? Vor zwei oder drei Wochen hat China 400 Meilen vor der australischen Küste ein Manöver mit scharfer Munition durchgeführt, ohne größere Ankündigung. Und dadurch wurde der Flugverkehr zwischen Australien und Neuseeland gestört. Also das ist eine Provokation. Ne? Die testen einfach aus, wie weit sie gehen können. Ne? Und wenn es jetzt in Sachen Taiwan, das wäre eine schwerwiegende Sache, ne? Wenn die sich denken, okay, jetzt haben wir irgendwie die USA und Europa auseinanderdividiert und Russland ist da auf dem Vormarsch, jetzt gucken wir mal, was da geht in Taiwan. Ne? Ja, wie gesagt, also 16 Uhr und gleich 25 Minuten, wir haben das Seminar auf Radio X am Freitag, den 14. März 2025. Jetzt trinke ich mal einen Schluck Wasser. Ja, da bin ich wieder. Ja, also wie gesagt, ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt. Ich war letzte Woche für 7 Tage in Paris und wer die letzte Sendung im Februar gehört hat, hat ja mitbekommen, dass ich mir große Sorgen gemacht hatte, ob das auch klappen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon erwähnt hatte, dass ich das Glück hatte, wieder bei meiner Vermieterin in Jaurès wohnen zu können. Die hatte mir zuerst abgesagt und hatte dann doch gesagt, Mensch, Stefan, du wolltest vom 6. bis zum 13. kommen, das klappt. Das war mir sehr recht, dass ich da nicht wieder im Netz rumsuchen musste, denn ich hatte bei all den Wohnungen, wo ich schon war, gab es nichts zu bekommen und es ist immer eigentlich ganz nett, wenn man dann in eine Wohnung kommt, die man schon kennt. Also das macht es sehr viel einfacher. Jetzt war ich schon 3-mal bei Claudia und das ist auch wirklich, wenngleich ich ein bisschen anfangs dachte, ach, du wärst ja gerne wieder in Saint-Ouen gewesen. Aber auch diese Ecke da, Jaurès, die ist auch nett. Das ist so ein bisschen so, es ist jetzt nicht so überkandidelt und auch nicht, aber auch nicht ganz prollig. Also zum Beispiel im Gegensatz, Oliver, mein Freund, der wohnt ein bisschen Stück weiter in Belleville und da war ich jetzt mehrfach, ist auch ganz nett, aber ich dachte so, je mehr Bioläden in einer Ecke, desto schlimmer das Viertel, da musste ich gleich also an mein Ottensen denken. Also Belleville ist schon so eine Ecke, wo man das Gefühl hat, ja, da ist so die Gentrifizierung auf dem Vormarsch. Also da je weniger Bioläden, desto besser. Also jedenfalls, und ich war, wie gesagt, trotz des Sonnenscheins, der ja meiner Philosophie, wollte ich sagen, Fotografie nicht förderlich ist. Ich hatte ja mir als Projekt, ich wollte ja die alle Wohnsitze von Walter Benjamin, die er im Exil in Paris hatte, das waren insgesamt 13, zwei hatte ich schon und also hatte ich mir vorgenommen, dass ich die weiteren 11 alle besuchen würde, denn ich bin gerade an so einer App am Basteln, wo man die dann alle abfahren kann. Und das ist mir auch tatsächlich gelungen, hat immerhin 3 Tage gebraucht, aber wie gesagt, es war von Sonntag an, war es meistens bewölkt und das ist ja dann meiner Fotografie förderlich. Jetzt kann ich mich da dran setzen und diese Fotos editieren und dann weiter an dieser App basteln. Ja, wie gesagt, die Wohnung meiner Mutter, das war ja der größte Störfaktor. Immerhin, das hat sich, sage ich mal, wir sind vorangekommen. Das letzte Mal war es ja noch unklar mit der Küche. Da war ich ja dann irgendwann im schwedischen Möbelhaus. Aber dann ging das relativ schnell, dass die mir sagten, ja, irgendwie nachdem ich das quasi abgeschlossen hatte, wir können schon nächste Woche liefern und aufbauen. Und dann ging das vonstatten und die Malerei ist auch abgeschlossen. Und jetzt gibt es nur noch so ein paar Kleinigkeiten und der Makler ist auch schon bestellt. Da muss ich mal nächste Woche nachhören, wo der jetzt steckt. Der sollte sich jetzt darum kümmern. Naja, und dann könnte es ja sein, ich habe mal auch schon zu Claudia gesagt, irgendwie, die hatte ich auch mal vorher schon angeschrieben, ob sie nicht vielleicht jemanden kennt, der auf längere Zeit eine Wohnung vermietet. Also ich habe mal gedacht, also es wird auf jeden Fall so aussehen, dass ich ab Mai dann in Paris sein könnte. Dann immerhin Mai und Juni, 2 Monate, dann im Sommer ist es nicht gut, da ist zu heiß, aber dann hätte ich mal 2 Monate am Stück in Paris und das wäre doch auch schon mal toll. Ne? Und dann bis dahin kann man ja mal gucken. Ich habe ja schon gedacht, naja, vielleicht ist ja noch mal im April ist Ostern, aber mal gucken, vielleicht kann ich ja auch noch mal im April so eine kleine Sitzung da rein reinschieben. Ja, das war dieses Mal, wie gesagt, ich war happy, dass das geklappt hat. Noch bis zum letzten Ding gab es so ein paar, der Kühlschrank musste noch gemacht werden. Und dann ist ja immer so, irgendwann Kühlschrank, da fehlt jetzt noch eine Schraube, ne? Und irgendwie Licht, irgendwo muss noch irgendwie Elektrik gemacht werden. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, du kannst fahren, ne? Letzte Woche. Ich sitze da im TGW und es geht ab. Ich bin in Paris. Ne? Diesmal war das ein bisschen ein Tick anders, denn ich hatte es ja schon erwähnt. Mein Freund Oliver war zu der Zeit in Paris. Der hat da eine feste Wohnung und das ist natürlich sowas, bräuchte ich auch. Ne? Dass man zum Beispiel jetzt war auch wegen den, ich sah schon den Wetterbericht, ne, dass es da zum letzten Wochenende sehr warm werden würde, aber danach wieder abfallen, und ich hatte jetzt eine zweite Jacke dabei, ne, was natürlich auch denn das Volumen des Gepäcks erhöht, ne. Na, man könnte irgendwie, wenn man so eine eigene Wohnung hätte, könnte man einfach da Dinge, wie gesagt, so wie zweite Jacke oder Ersatzsachen könnte man dort dann einfach haben. Na, das wäre schon toll. Ne? So musste ich eben dann noch eine zweite Jacke mitnehmen, weil ich mit meinem Parker, da hätte ich vielleicht geschwitzt da an dem Freitag, Samstag, Sonntag. Ne? Naja, jedenfalls habe ich ja Oliver getroffen. Wir waren letzten Sonntag, der geht immer an so Musikorte, und zwar eben Orte, die nicht so offiziell sind. Der hat da so eine ganz eigene Szene entdeckt, also so eine Art Musik-Off-Szene von kleinen Clubs oder auch Kellern oder sowas. Naja, wir waren dann am Sonntagabend in dieser Cité Universitaire. Da gab es ein Konzert mit Tanz, also er war schon ein bisschen skeptisch, ob das was werden würde, aber er fühlte sich dem Veranstalter, der anscheinend sehr aktiv ist, verpflichtet, und ich dachte, ich gucke mir das auch mal an. Naja, aber wie gesagt, es war schon so, nach den ersten paar Minuten wurde mir irgendwie relativ klar, dass ich mit diesem modernen Tanz nichts anfangen kann. Also ich fand ja noch die Musik, ein Gitarrist und ein Schlagzeuger, also die fand ich noch eigentlich ganz gut. Irgendwie, da war Oliver auch sehr viel kritischer, aber ich muss sagen, wir beide waren danach irgendwie dieser Tanz. Also ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Ich komme damit gar nicht zurecht, weiß nicht, was das soll. Und er, irgendwie Oliver, war noch kritischer, irgendwie, der bezog sich da auf Foresight, den ich gar nicht kenne, habe mir das nie angeguckt hier in Frankfurt. Also wir beide waren so, okay, das war jetzt mal irgendwie, wir haben uns das mal angeguckt, aber irgendwie, er meinte irgendwie, ich fragte ihn ja, und die anderen, ne, also der Fred, das ist dieser bekannte Franzose von ihm, der macht immer da in der Cité Universitaire im französischen Kulturinstitut, irgendwie, aber auch nebenan irgendwie zwei oder drei Häuser weiter ist das Deutsche Kulturinstitut. Da macht er auch was, wenn es mit deutschen Künstlern ist. Und Oliver sagt irgendwie, es ist viel höheres Niveau oder so, Top-Niveau oder so. Gut, mal gucken, vielleicht das nächste Mal, wie das da wird. Na, wir sind an, weil das relativ früh zu Ende war, fing auch schon um 7 an, und ich glaube, es war schon um kurz nach 8 schon zu Ende, sind wir noch zu ihm nach Belleville, irgendwo zwei Ecken weiter, war in so einer Kneipe, war so eine Jazz-Kombo, das waren glaube ich 5 Leute, und einer davon hatte einen Kontrabass, die haben fast den gesamten Laden eingenommen, und die Zuhörer standen alle draußen, es war auch relativ warm auf der Straße, ne? Also es war, also ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen, ich würde das so Free Jazz nennen, also es war jetzt, das Gefühl ist relativ, sag ich mal, man kannte das irgendwie. Energie. Also Oliver sagte dann auch, der Bassist, der hätte vor ein paar Wochen bei ihm in Ludwigshafen, wäre der aufgetreten, der hätte dem so einen kleinen Auftritt verschafft und der hätte ganz anderes gespielt. Also es gibt also offensichtlich Mut da bei den Musikern, die haben so verschiedene Ecken und dann machen sie vielleicht sowas so zum Spaß oder so zur Entspannung spielen sie halt vielleicht so. Wie heißt denn nochmal dieses, da gibt's doch die Jazzer, haben doch so ein Songbook, Realbook oder sowas, da spielen die vielleicht so Klassiker aus diesem Realbook oder sowas. Naja, also ich fand das ganz amüsant, aber jetzt akustisch oder von der Musik her nicht sonderlich aufregend. Also wie ich auch selber, also diese Szene, also ich bin da ein bisschen skeptisch. Also Oliver ist ganz begeistert davon, aber ich tue das so ein bisschen, denke ich mir, naja, also ich habe ja in Hamburg auch so die Off-Szene quasi jetzt nicht in der Musik, sondern von der Kunst her erkundet und habe eigentlich festgestellt, das ist eigentlich nicht sonderlich aufregend. Ich bin ja mal gespannt, ob ich Ähnliches in Paris in Richtung Kunst entdecke, wobei ich mich auch gar nicht so sehr dafür interessiere. Ne? Also ich gehe lieber irgendwie in ein Shopping-Center als ins Museum. Ne? Das war schon, wir haben ja, was ich erzählen wollte, ich habe nicht nur Oliver getroffen, sondern wir haben dann auch am Freitag einen weiteren Kollegen, Bekannten, Alfred getroffen, der zufällig in Paris war und wir haben so den Nachmittag, sind wir da rumgelaufen, sind auch zum Louvre. Ich war irgendwie ich war jetzt 8-mal in Paris. Ich war noch nie am Louvre. Also wir waren nicht innen drin, aber wir waren in diesem Innenhof, wo die Pyramide steht. Da war ich noch nie. Unweigerlich kam dann so eben das, wir wollten dann auch, oder Alfred wollte dann auch in diese Pinot Collection, die war aber zu und ich bekam schon Bauchschmerzen, irgendwie habe ich Glück gehabt, dass die zu war, aber es ging irgendwie quasi, ja, so ohne, ja, es ging schon so in Richtung eben bildende Kunst, weil auch die Frau von Alfred Künstlerin ist. Naja, also jedenfalls kam auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es Oliver erzählt, irgendwie, man kam sicherlich auf irgendwie verschiedene Bekannte, jedenfalls kam auch Kaspar König, der letztes Jahr gestorben ist, wurde erwähnt und es war Oliver, der dann irgendwie meinte, irgendwie der König hätte das letzte Jahr arg gelitten, worauf ich dann spontan sagte, recht so. Und da waren die anderen beiden, drei waren etwas schockiert. Das ist natürlich, ich gebe es zu, nicht sonderlich nett. Aber trotzdem, ich habe mich gerechtfertigt, beziehungsweise ich habe erklärt, ich habe gesagt, irgendwie, Kaspar König war kein guter Mensch. Übrigens war ich neulich, also ich war jetzt zweimal auch mit einem anderen Kollegen, Florian, war ich wandern und erstaunlicherweise, wir beide waren uns einig in unserer absolut negativen Einschätzung. Ne? Ein Machtmensch, ne? Ich würde sogar weitergehen, ein Despot. Ne? Und noch würde sagen, das ist Kunstmafia. Ne? Also ich gehe ja so weit zu sagen, dass diese Strukturen in der Kunst, die sind nicht nur korrupt, die sind mafiös. Ne? Und unter denen, die man wirklich mit allergrößter Unterstützung und mit allergrößtem Nachdruck an Mafioso irgendwie an einen, das ist Kaspar König gewesen, ne? Und insofern habe ich auch keinerlei schlechte Gefühle dabei zu sagen, naja, wenn er das Jahr zuvor irgendwie gelitten hat, ne, denn es ist ja auch, es ist übrigens ja auch in der echten Mafia so, ne, dass man versucht, wie das zum Beispiel auch so in diesen Filmen der Pate und ähnlichen, ne, dass man diese Personen, Mörder, ne, dass man die so vermenschlicht. Ne, das wird zum Beispiel, ne, so in dem Pater 1 wird das so als Family Business, Familie, ne, wird das so ein Kitsch produziert, ne, die über diese Mörderbande, ne, und so ähnlich ist es auch in der Kunst, ne. Alfred erzählte, dass irgendjemand gesagt hätte, ja, also ich, also irgendwie Stefan wäre ja so verbittert oder ein verbitterter Künstler, ne. Also ich habe mich auch sofort dagegen gewehrt und das in Frage gestellt. Das ist so ein typisches Moment, ne, dass man das so ins Persönliche zieht. Ne, zum Beispiel der Florian, mit dem ich die Tage immer neulich wandern war, die haben ja auch quasi Kunstpolitik betrieben hier in den 90er Jahren. Ne? Die haben so einen versucht, als der Weihermeier, als sich so das abzeichnete, dass der Weihermeier vom Kunstverein Frankfurt hier, dass der nicht weitermachen würde oder eine Neuwahl anstünde, da haben die ja versucht, so einen runden Tisch zu initiieren, um quasi so Kunstverein intern. Das Kuriose ist ja, dafür ist ja ein Kunstverein da, dass man sich also so austauscht und miteinander so ins Gespräch. Und genau das hat ja nicht stattgefunden. Da haben ja auch wieder so ein paar Leute versucht, im Hinterzimmer das auszuklüngeln, wer da als nächstes kommt. Und deswegen, das ist ja das, da musste erstmal so eine Künstlergruppe, die haben dann dazu aufgerufen, man sollte massenhaft in den Kunstverein eintreten, um diesen Prozess zu unterstützen. Ich war damals ein bisschen, ich war ja schon da Ende 97, so auf dem Weg nach Leipzig und habe gedacht, na jetzt willst du dich da nicht noch weiter engagieren, du willst mehr Zeit, Energie auf Leipzig verwenden. Ne? Nichtsdestotrotz war es eine super Sache. Und die haben, ne, der Florian und seine Mitstreiter haben auch so die volle Breite Seite abbekommen von so ein paar Kunstvereinsmitgliedern, ne? So nach dem Motto, ihr wollt euch ja nur selber featuren. Ne? Das ist auch so eine autoritäre Masche, ne? Dass man den Künstlern so eigennützige Motive unterstellt. Wollt ihr nur selber da ausstellen im Kunstverein. Ne? Das ist so der Daumen drauf. Ne? Und ebenso ist eben dieses, das wenn man mich als verbittert bezeichnet, wird das auch so zu so einer quasi, ja, so eine Art persönliche Sache, ne, so als wäre das so eine Art von, naja, so der arme Junge, ne, jetzt was soll er denn anders machen und so, ne, das ist eben genau, wer mich als verbittert bezeichnet, der versteht nicht, worum es mir geht, ne, ich bin erbost, ne, ich bin aufgebracht, ne, aufgebracht zum Beispiel, ne, über hier diese Politik, die 1,5 Milliarden Euro für städtische Bühnen ausgeben kann, ne? Und dann nur so paar Kleckschen, so paar Euro, ne, für die bildenden Künstler, ne? Dass dann so Leute, ne, wie Frau Eberts von den Grünen, Vorsitzende des Kulturausschusses, oder Frau Hartwig oder Frau Kuja, ne, dass die dahergehen, ne, und eben auch die Künstler da so in die Ecke drücken, ne? Das ist was, wo ich mich aufrege, und das hat nichts mit Verbitterung zu tun, ne? Es ist übrigens, kann man auch sagen, ne, im Dezember war ja im letzten Jahr im Herbst dieser aufsehenerregende Prozess in Frankreich, ne, um diese Gisèle Pelicot, die sich entschieden hat, diese Vergewaltigungen, die an ihr verübt wurden, dass das nicht so irgendwie hinter verschlossenen Türen abgehandelt wurde, sondern in aller Öffentlichkeit, ne, die hat ja diesen großartigen Satz gebracht, die Scham muss die Seiten wechseln, ne, und genauso muss man dieses irgendwie, ja, der ist so verbittert, ne, muss man genau das auch, müsste man auch in der Kunst sagen, die Scham müsste die Seiten wechseln, die müssen sich schämen, die Frau Eberts und die Frau Hartwig und die Frau Kuja und die Frau, wie heißt sie, Nori, ne, all diese, ja, es sind ja auch noch alles Frauen, ne, die müssten sich schämen, nicht ich, ne, für ihre Haltung, ne, die müssten irgendwie die Konsequenzen spüren und die müssten gehen, alle müssten die gehen, ne? Davon müssten die gehen, ne? Und ich denke, das ist so, wie ich ja auch in meinem Blog, ne, da habe ich ja schon vor 2 oder 3 Jahren in Bezug auf den Capro, Alan Capro, ne, dieser Performance, der das Happening erfunden hat, der war ja auch ein sehr reflektierter Künstler und der hat ja auch in seiner Forschung über den Unartist, Unartist an einer Stelle gesagt, ne, es ist nicht mehr die Aufgabe des Künstlers, das Publikum zu schockieren, sondern der Künstler sollte eigentlich das Schockmoment gegenüber der Kunst verspüren. Ne. Die Kunst soll, nicht der Künstler soll die Kunst schockieren, sondern die Kunst soll den Künstler schockieren. Ne. Und das ist ja genau dessen, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, ne, diesem Schockmoment, ne, zum Beispiel eben dem Umstand, ne, dass das neben nur ganz, ganz wenigen, die da groß im Kunstbetrieb gekommen sind, ne, diese Tausenden von Künstlern, die gar nichts haben, ne, und die trotzdem dann Geld in die Kunst stecken, um sich in dieser Illusion zu leben, Künstler zu sein, ne, die das Geld ihrer Eltern oder ihrer Partner, ne, verbraten, um dieser Illusion nachzugehen. Ne. Ich dachte auch neulich darüber, wenn ich immer wieder zum Beispiel zur Demenzgruppe gehe, um so das Schicksal meiner Mutter mit anderen Menschen zu teilen, ne, dachte ich daran, ja, wie viel Geld da verbraucht wird, ne, wie ungeheuer teuer die Demenz ist. Ne? Und ich dachte, vielleicht haben ja einige, die in den 90er Jahren so an so eine Karriere in Kunst oder in kreativen Bereichen gedacht haben, hey, da ist vielleicht ein bisschen Geld zu Hause und das kann mir irgendwie helfen. Und was kommt dann? Irgendwann jetzt sind die Eltern dement und dann ist das Geld futsch. Ne? Also da muss das Geld irgendwie, ne, ich sind immer wieder Fälle, ne, wo Leute eben zum Beispiel das Haus oder die Wohnung verkaufen müssen, um die Demenzkosten, die Pflegekosten zu bezahlen. Ne? Und das Geld fehlt dann, das ist nicht da. Ne? Das wird jetzt, da haben viele, ich kann mir vorstellen, da sind etliche dabei, die sich gedacht haben, hey, dann haben wir vielleicht so, ne, Geld irgendwie. Ne, ist nicht so, dass die Leute 2 oder 3 oder 5 Eigentumswohnungen, ne? Das sind viele können froh sein, wenn sie so mit den Geschwistern auch, ne, da so ein Haus erben von den Eltern, ne? Und dann werden die Eltern dement und dann müsste das Geld für die Pflege aufgebracht werden, ne, und dass dieser Umstand, da habe ich ja auch, ich empfehle dazu auch den Artikel da in meinem Blog, sollten Künstler ihre Kunst aus externen Quellen finanzieren? Nein, sollen sie nicht. Ne? Aber darüber wird ja kein Wort, wie auch irgendwie jeden Tag im Radio irgendwelche Kunstpreise, hat den so und so Preis, gibt's auch keinerlei Diskussion, wird überhaupt, ne? Das ist shocking, das ist schockierend. Ne, und eben nicht verbitternd. Ne. Man sollte über diese schockierenden Momente sprechen, ne, eben irgendwie und sich fragen, warum wird darüber nicht geredet? Ne, warum irgendwie ist das so eine Art von, ich sag ja auch an anderer, hat ja auch schon an anderer Stelle deswegen gesagt, ne, Kunst ist ein Fall von häuslicher Gewalt. Ne, also es bleibt eben so in der Familie, ne, wie bei der Mafia. Ne, Das ist der Punkt, ne, dass man nicht darüber spricht, ne, diese Art, dieses Gewaltzustands, ne, stattdessen wird es als so eine Art von, ja, so einer persönlichen Befangenheit, da ist er jetzt halt verbittert, ne, ist er verbittert, der Junge, ne, ja, aber ich habe auch zu Alfred gesagt, warum nicht noch mehr Verbitterung, ne, warum nicht mehr Leute, die sagen, hey, das ist doch, was ja uns da passiert, das ist nicht in Ordnung. Ne, das ist einfach, ne, ich sag mal so, der Der Feminismus hat von der theoretischen Seite her quasi als in der Aufklärung von Machtstrukturen Außerordentliches geleistet, ist aber eben dabei stehen geblieben in den weitesten Fällen, dass er eben bloß das auf so eine Art Geschlechterproblematik, ne, das, aber man müsste gewissermaßen diese, ne, also so wie Eva Illus, die hat ja dieses großartige Buch geschrieben, Warum Liebe wehtut, da müsste es ein Buch geben, ich arbeite, das ist gewissermaßen das Thema meines Blogs, warum Kunst wehtut, ne? Also der, das ist der Aspekt, ne? Das die, ne? Der Feminismus kritisiert vielleicht patriarchale Strukturen, ne? In der Kunst, ne? Ah, diese bösen Männer da, ne? Aber man müsste eben noch weitergehen und überhaupt diese Autoritäten, ne? Wie das irgendwie funktioniert, dass eben Künstler sich so verpflichtet fühlen, irgendwie da alles für die Kunst zu geben. Ne? Das ist auch übrigens der Punkt, dass ich ja auch selber diese Versuche an mir selber, so wie auch in dieser Radiosendung eben eine Art Aufklärungsarbeit zu leisten und eine Reflexionsarbeit, ne? Wie ich dazu gekommen bin, dass ich auch daran geglaubt habe, ne? Dass das okay ist, ne? Da die sich in diesem Betrieb zu eben, ne? Also dass man nicht sagt, nur ich verdiene hier kein Geld oder keine Anerkennung. Es ist ja nicht bloß so, also was ich selber erlebt habe, das ist so, man kriegt da kein Geld, sondern eben auch die werten Kollegen und Kolleginnen, die zeigen dir den Vogel. Ne? Und so habe ich es ja auch in Hamburg erlebt. Ne? Es ist ja nicht bloß so, dass man da nicht da war und irgendwie da nichts verdient habe, sondern ich habe ja auch gemerkt, ja, diese Szene da gehe ich da irgendwie da zu 20, 25 zum Beispiel, ne? Und irgendwann merkte ich, die interessiert es eigentlich gar nicht, was ich mache, ne? Oder beziehungsweise, wenn ich was erzähle, ja, dann, ach ja, wir trinken halt nochmal ein Bier oder so, oder später, ist schon spät, jetzt irgendwie so, der, ne, so, jetzt muss ich gerade nochmal einen Schluck Wasser trinken. Also dieser Punkt, ne, so wie auch in Social Media, ne, das ist auch so ein Ding, dass niemand das als Arbeit begreift, ne, so wie ich zu Alfred, da guckt er irgendwie ganz kurios mich an, ne, wie ich sagte, ich arbeite für 2 oder 3 Likes am Tag, ne, ja, also auch dieses, das ist unglaublich, ne, diese Zuckerbergs, Musks und wie die alle heißen, die es geschafft haben, dass den Menschen denen irgendwie die Plattform füllen und nichts dafür, ne, und jetzt werden auch noch die KI-Modelle damit trainiert, ne, ist doch, wollen wir so sagen, die müssen doch den ganzen Tag irgendwie auf 180 sein und sich sagen, das Einzige, jetzt müssten wir mal jetzt mal dem Musk, nur der Musk, ne, mit seinem Tesla, das sieht, da muss ich sagen, endlich, ne, aber und irgendwie, klar, die haben irgendwie der Musk am allermeisten und auch der Zuckerberg. Aber mein Gott, was sind denn 5%? Der Zuckerberg und die anderen irgendwie, die haben 5%. Irgendwie, wenn du 100 Milliarden hast, meine Güte, was sind dir denn, da machst du ja noch keinen Kopf, wenn du mal 5% verlierst. Ne? Das kommt auch wieder, ich meine, der Aktienmarkt hat ja sowieso kolossal irgendwie, jetzt haben wir wieder ein bisschen, ja, mit Trump, ne? Das ist nicht nett. Aber dass diese Tech-Milliardäre jetzt ein bisschen irgendwie auch, dass die Tech-Milliardäre, irgendjemand hat ausgerechnet, wie viel diejenigen, die dabei diese Pfeifen, die da bei dem Amtsantritt von Trump dabei wären, wie viel Milliarden die verloren hätten. Ja Gott, also es ist irgendwie, es ist bös für diejenigen, die... Also die Allgemeinheit, ne? Ich meine, der Aktienmarkt, das sind ja nicht bloß Spekulanten. Ne? Es gibt ja solche Pensionsfonds zum Beispiel. Ne? Also irgendwie, dass jemand irgendwo seine Rente bekommt, da hängen ja auch, die werden ja auch in Aktien investiert. Ja, 16 Uhr und 54 Minuten, Zeit langsam zum Ende zu kommen. Ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen sogar in Rage geredet, aber why not, why not? Na ja, das war für heute das Seminar auf Radio X am Freitag, den 14. März 2025. Mal gucken, wie ich das mit dem Mitschnitt und so weiter. Ich mache ja immer jetzt so kleine KI-Zusammenfassungen auf meinem Blog. Das nächste Seminar gibt's dann auch schon wieder in 4 Wochen, kurz vor Ostern. Das ist dann der 11. April 2025 in exakt 4 Wochen. Also sage ich allen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob da die Wiederholung drin steckt. Sonst müssen die sich beeilen. So.